Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Medien, deren Berichterstattung den Regierenden nicht gefällt. In Deutschland ist das Teil des demokratischen Staatsselbstverständnisses, aber in sehr vielen anderen Ländern haben es regierungskritische Medien schwer. Ihre Macherinnen und Macher werden schikaniert und bedroht, manchmal auch getötet. Es ist wichtig, immer wieder über den Mut und über die Power dieser Kolleginnen und Kollegen zu berichten, auch wenn es in diesem Fall nicht um Gefahr für Leib und Leben geht. Wir berichten über eine Radiostation in Polen, gleich in Medias Res. Aber zu Beginn der Sendung Fußball. Es geht um morgen. Über 40.000 Karten sind vorab schon verkauft worden für das DFB-Pokalfinale der Frauen morgen in Köln. VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg. 40.000 Karten, was neuer Zuschauerrekord ist. Und was zeigt, dass das Interesse nach wie vor sehr hoch ist am Frauenfußball. Deutlich gestiegen war es im Zuge der Europameisterschaft im letzten Jahr. Jetzt steht die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland an. Und jetzt stellen wir uns mal vor, 2 Monate vor der Herren-WM würde nicht feststehen, ob irgendein Fernsehsender dieses Event überhaupt übertragen wird. Da würden Sie lachen, ja, klingt lustig, aber so ist es tatsächlich bei den Frauen. Die FIFA und die TV-Sender können sich nicht einigen. Kollegin Jessica Sturmberg ist im Studio. Sprechen wir drüber. Wieso ist das so ein Pokerspiel?
Da treffen zwei ganz unterschiedliche Positionen aufeinander und die kommen jetzt einfach nicht zusammen, obwohl die Zeit ja wirklich davon rennt. Auf der einen Seite eben FIFA-Präsident Gianni Infantino, der von den Sendern, und das sind vor allem die öffentlich-rechtlichen, die er da in die Pflicht nimmt, in den 5 großen europäischen Ländern deutlich mehr Geld haben möchte. Beim FIFA-Kongress Mitte März in Kigali hat er den Anstalten in einem ja recht forschen, fast schon aggressiven Ton vorgeworfen, dass sie für die Frauen 100-fach weniger zahlen würden als für die Männer, obwohl die Zuschauerzahlen ja kaum geringer seien.
You pay us 100 times less, whereby your viewing figures are very similar. And that's why we need all to be on the same side on this fight for equality, for real. Equality.
Ja, deshalb müssten alle auf derselben Seite stehen im Kampf um echte Gleichberechtigung, sagt Gianni Infantino. Auf der anderen Seite die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, ARD und ZDF, die zum ersten Mal ein Gebot nur für die Frauenfußball-Weltmeisterschaft abgeben mussten, weil es überhaupt zum ersten Mal nicht im Paket verkauft worden ist, Männer und Frauen zusammen, wie es bisher immer war. Und die tun sich eben schwer mit den Forderungen von Infantino.
Ja, um das mal einzunorden, um welche Summen geht es denn hier konkret?
Also es gibt keine offiziellen Angaben. Das Sportmagazin Kicker hatte vor einigen Tagen mal Summen genannt. 5 Millionen Euro hätten ARD und ZDF geboten. Die FIFA wolle 10 Millionen von den jeweiligen Sendern, so steht es in dem Artikel, aber bestätigt hat das niemand. Für die Männer-WM zum Vergleich in Katar wurden 214 Millionen Euro gezahlt.
Oha.
Also so ein bisschen so zum Vergleich und zur Relation. SPD-Medienpolitikerin Heike Raab hat bei uns in der Sendung Sport am Sonntag die Schwierigkeit deutlich gemacht. Einerseits ist es ja eine gesellschaftliche Aufgabe, diese WM zu zeigen. Andererseits muss auch das Interesse der Beitragszahler gewahrt bleiben. Und auf die Frage, wie viel Geld denn ARD und ZDF in die Hand nehmen sollten, lautet hier ihre Antwort so.
Es liegt nahe, dass es hier um Gewinnmaximierung geht. Und deshalb will ich zuvorderst sagen, die FIFA trägt auch die Verantwortung für den Fußball insgesamt und nicht nur für die eigene Profitgier.
Also keine konkrete Zahl, aber doch ein deutlicher Fingerzeig auf die FIFA.
Inwiefern wird denn da gerade verhandelt? Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Sagt denn einer eine Zahl und der oder die andere sagt eine andere Zahl und man trifft sich dann irgendwo in der Mitte oder wie funktioniert das?
Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, ich bin auch nicht dabei. Aber das Problem scheint zu sein, dass eben gerade gar nicht gesprochen wird. Der in der ARD für Sportrechte zuständige WDR-Intendant Tom Boro hat sich im Kontext der Sportministerkonferenz vergangenen Freitag geäußert und gesagt:
Leider kann man im Augenblick gar nicht richtig von Verhandlungen im eigentlichen Sinne sprechen. Herr Infantino trompetet in der Öffentlichkeit herum und versucht Druck, moralischen Druck auf uns auszuüben. So nicht. Wir sind stolz, dass wir dem Fußball, dem Frauenfußball jahrzehntelang eine Bühne geboten haben, dass wir ihnen helfen konnten, ihn mit groß zu machen. Wir wollen das auch weiterhin tun, aber wir müssen eben auch die Kirche im Dorf lassen und das sieht Herr Infantino offenbar nicht ein.
Also das scheint alles sehr festgefahren zu sein und eigentlich müsste das Interesse von beiden Seiten ja sein, sich da anzunähern. Denn von einem Blackout, mit dem Infantino auch schon gedroht hat, hätte ja auch keiner was. Ökonomisch auch die FIFA nicht. Also scheinen da auch noch andere Motive reinzuspielen. Es wird vermutet, dass Infantino da auch eine Retourkutsche fährt zur Kritik an der WM in Katar. Ob das Gebot von ARD und ZDF jetzt tatsächlich angemessen ist, sofern stimmt, was der Kicker da geschrieben hat, dann stellt sich ja im Grunde auch die Frage der Wertschätzung irgendwie auch, gerade jetzt in Relation zu dem, was die Anstalten bereit waren, bisher immer für die Männerweltmeisterschaften zu zahlen. Und um das so in einem wirtschaftlichen Gesamtbild einzuschätzen, gehören auch noch meines Erachtens zwei Punkte dazu. Da die WM in Australien und Neuseeland stattfindet, finden die Spiele morgens bis Mittag statt. Die Anstoßzeiten liegen zwischen 3 Uhr nachts und das späteste ist 14.30 Uhr. Das ist für die Vermarktung und Refinanzierung eine wirklich schwierige Zeit. Und bisher mussten die Sender Gebote für Männer und Frauen zusammen abgeben. Wäre jetzt mal ganz interessant, welcher Wert da in der Kalkulation den Frauen bisher beigemessen wurde. Und nochmal so als Anmerkung, wenn die Rechte tatsächlich so einen hohen Marktwert hätten, wie Infantino verlangt, dann würden ja auch die Privatsender wie DAZN, Amazon oder Sky entsprechende Gebote abgeben. Davon habe ich aber bisher nicht gehört.
Ja, und Stichwort Wertschätzung von mehr Geld würden ja möglicherweise, denke ich zumindest, auch die Spielerinnen profitieren.
Das würden sie, in der Tat. Die haben sich auch schon, da haben sich einige schon geäußert, aber die sind erstmal alle fassungslos, dass das überhaupt so eine Hängepartie ist. Klar würden sich über mehr Geld freuen, aber die wollen eigentlich noch viel mehr bessere Bedingungen für alle Spielerinnen. Und eine, die sich schon sehr früh geäußert hat, ist Nationaltorhüterin Almut Schuld. Sie hat in unserem Podcast Players sehr deutlich gemacht, wenn es Infantino wirklich ernst wäre mit der Gleichberechtigung, dann hätte er auch den Vergabeprozess gleichgestaltet.
Bei den Männern steht ungefähr 1,5 Jahre vorher, wer überträgt. Sobald dann alle qualifiziert sind, wird der Sendeplan so finalisiert, dass es in die Planung eigentlich für das Personal gehen kann. Und davon sind wir jetzt noch weit entfernt. Und das finde ich obstrus. Also ich kann das einfach nicht verstehen, wie man das so unernst nehmen kann, was alles um dieses Turnier zu organisieren ist. Und sich daraus auch noch einen Spaß macht und versucht, sich zu profilieren, dass man sagt, ja, ich bin ja derjenige, der für Gleichberechtigung ist, die anderen ja nicht.
Ja, und wenn es am Ende auf eine Nichtübertragung hinausliefe, dann wäre das der größte Schaden, der angerichtet werden kann.
2 Monate bis zur Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland und noch immer gibt es keinen Medienanbieter. Mit Jessica Sturmberg habe ich drüber gesprochen. Dankeschön. Deutschlandfunk Medias Res hier. Sie haben Post und zwar jede Woche, wenn Sie zu den Adressaten der rund 800 Anzeigenblätter in Deutschland gehören. Berliner Woche zum Beispiel, Marktkorb Fulda, Kieler Express, Schaufenster Bonn etc. Noch wahrscheinlicher erreicht Sie so ein Blatt übrigens, wenn Sie in Bayern leben. Allein in diesem Bundesland erscheinen über 150 der kostenlosen Blätter. Aber ebenso wie bei den Tageszeitungen spitzt sich auch in dieser Branche alles zu. Hohe Druck, Energie, Vertriebskosten, geringere Werbeeinnahmen. Seit 2014 sind deswegen schon über 600 Anzeigenblätter wieder eingestellt worden. Das ist schlecht, denn obwohl sie manchmal auch ein bisschen nerven, wenn solche Zeitungen stapelweise im Hausflur rumliegen oder im Briefkasten, diese Form des Journalismus erfüllt einen wichtigen Zweck. Michael Mayer hat recherchiert.
Wenn die Müllabfuhr nicht zuverlässig kommt, das Seniorenzentrum temporär schließt oder ein Bauprojekt Umleitung nötig macht, dann sind das manchmal Meldungen, die selbst für die örtliche Lokalzeitung zu klein sind. Doch die Anzeigenblätter bringen solche Nachrichten. Durch diese sogenannte Hyperlokalität sind sie zu einer wichtigen Säule in der Medienlandschaft geworden. Unterstrich im letzten Jahr sogar Bayerns Ministerpräsident Markus Söder anlässlich der Verleihung des Preises Durchblick für beste Leistungen im Lokaljournalismus.
Die Anzeigenblätter werden ja gern unterschätzt gegenüber den Edelfedern, gegenüber den normalen Tageszeitungen. Dabei sind sie doch mittlerweile heute nicht mehr wegzudenken aus der Vielfalt des publizistischen Geschehens in Deutschland.
Viele Anzeigenblätter in Deutschland erscheinen in Verlagen, deren Hauptgeschäft eine Lokal- oder Regionalzeitung ist. Das jeweilige Anzeigenblatt erscheint gewissermaßen als Zubrot, aber das wird immer dürftiger. Zwar lagen die Umsätze der Anzeigenblätter 2010 noch bei über 2 Milliarden Euro. Sie sind seitdem aber stark zurückgegangen und betrugen im letzten Jahr noch 1,2 Milliarden Euro. Die Probleme nehmen zu, sagt Jörg Eggers, Geschäftsführer des Verbands der Anzeigenblätter BDVA. Die Energiekosten hätten sich verdoppelt, die Kosten für Papier und Druck verdreifacht. All das steckten viele Verlage nicht eben mal so weg.
Unser Geschäft ist eben auch sehr personalintensiv. Dadurch, dass wir die Zeitungen zustellen und das fast flächendeckend, ist das mit einem enorm hohen Personalaufwand verbunden und damit eben kostenintensiv. Und das trifft die Branche extrem.
Was das im Einzelfall bedeuten kann, zeigt sich am Beispiel der westfälischen Medienholding. Sie stellte Ende April 17 Anzeigenblätter in der Region Münster und Ostwestfalen ein. Damit gehen nicht nur hunderttausenden Lesern und Leserinnen Lokalinformationen verloren, auch viele der rund 2500 Zusteller verlieren mit einem Schlag ihren Job. Die Medienholding will sich dem Deutschlandfunk gegenüber nicht äußern, teilte aber schriftlich mit, dass man keine andere Wahl gehabt habe, aufgrund der, Zitat,
weltpolitische Themen, die uns alle bewegen. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise, hohe Preissteigerungen, insbesondere die in den vergangenen Monaten drastisch gestiegenen Kosten für Papier und Zustellung. Für die Produkte gibt es keine betriebswirtschaftlich sinnvolle Perspektive mehr.
Für Jörg Eggers vom Bundesverband ist die Einstellung der Anzeigenblätter in Münster ein Ende mit Ansage.
Also jetzt passiert genau das, wovor wir schon seit Jahren gewarnt haben, nämlich dass die kostenlose Verteilung von Informationen an nahezu alle Bevölkerungsgruppen, dass sich das wirtschaftlich alleine so nicht mehr tragen wird. Und die Politik handelt hier aus meiner Sicht grob fahrlässig, dass diese Warnungen auch nicht gehört werden. Es steht auch im Koalitionsvertrag, dass da bei der Verteilung der Presse, dass da Unterstützung nötig ist und auch umgesetzt werden soll. Aber bis heute ist da leider nichts passiert.
Ein Entwurf zur Presseförderung wird seit Jahren diskutiert, schon in der Großen Koalition. Vor einigen Wochen erklärte sich das Bundeswirtschaftsministerium jedoch als nicht zuständig bei dem Thema. Die geplante bundesweite Zustellförderung droht weiterhin auf sich warten zu lassen. Und doch könne das nicht das alleinige Argument sein, sagt der stellvertretende Geschäftsführer des Deutschen Journalistenverbands in NRW, Christian Weihe. Durch den Kahlschlag bei der Westdeutschen Medienholding drohten große publizistische Lücken zu entstehen.
Mit den Anzeigenblättern geht ja auch ein ganz erheblicher Anteil von Pressevielfalt verloren. Denn gerade im ländlichen Bereich, da haben diese Anzeigenblätter oft zur informatorischen Grundversorgung gezählt. Und diese fällt nun weg. Es gibt zwar noch weitere Medien, aber immer weniger.
Wie sehr das Geschäft der Anzeigenblätter unter Druck geraten ist, zeigt ein weiteres Beispiel von Anfang des Jahres. Ende Januar hatte die Funke Mediengruppe die Redaktion, die die Gratiszeitung im Ruhrgebiet betreut hatte, vor die Tür gesetzt. Der DJV Nordrhein-Westfalen hatte kürzlich öffentlich gemacht, dass die Funke-Gruppe in einer Mitteilung alle seine Pressekontakte, also Polizei, Vereine, Bürgerinitiativen usw., auffordert, ihre Infos nun eigenständig auf das Portal Lokalkompass hochzuladen. Christian Weihe meint, dieses Modell untergrabe jedweden journalistischen Anspruch.
Ein Verlag, der Inhalte von Behörden, Vereinen oder Bürgern übernimmt, der gefährdet seine Glaubwürdigkeit. Und dieser Glaubwürdigkeit kommt gerade in Zeiten von Fake News eine ganz besondere Bedeutung zu. Und leider beobachten wir, dass sich die Verlage aus der lokalen Berichterstattung immer mehr zurückziehen. Da werden Redaktionen geschlossen, Redakteurstellen werden abgebaut und insgesamt findet immer weniger Lokalpolitik in den Tageszeitungen statt.
Noch ist es in Deutschland nicht so weit, aber, so fürchten es der DJV und andere Branchenkenner, könnte es in ein paar Jahren Regionen wie in den USA geben, sogenannte Nachrichtenwüsten, in denen es überhaupt keine Berichterstattung über lokale Ereignisse mehr gibt.
Michael Mayer berichtete. In vielen Ländern werden Medien dazu genötigt, im Sinne der Regierung zu berichten. Gutes Beispiel ist derzeit die russische Berichterstattung über den Angriffskrieg auf die Ukraine. Und wenn sich Sender oder Zeitungen entscheiden, unabhängig und regierungskritisch zu bleiben, dann wird es oft eng. Über solche Medien berichten wir regelmäßig. Heute schauen wir auf den Radiosender TOK FM in Polen, dem nun eine hohe Geldstrafe aufgebrummt wurde seitens des konservativen Landesrundfunkrates. Es geht um eine Sendung im letzten Jahr, in der ein neues kontroverses Buch für den Geschichtsunterricht an polnischen Schulen kritisch diskutiert wurde. Unser Polen-Korrespondent Peter Sawicki beobachtet den Fall. Was für ein Sender, vielleicht fangen wir damit mal an, ist TOK FM eigentlich?
Also das Motto des Senders lautet, man ist das erste Informationsradio in Polen. Es gibt diesen Sender seit 1998 und in der Tat gibt es da ein sehr breites Infoangebot, vielleicht das breiteste im Hörfunk in Polen insgesamt. Es gibt eine politische Frühsendung, es gibt Sendungen zu Wirtschaft, Kultur, es gibt viele Podcasts und der Sender wird vor allem, muss man dazu sagen, von Menschen mit höherer Bildung überwiegend gehört, auch von politischen Entscheidungsträgern und vor allem in den Großstädten. Und es ist ein privater Sender, der teilweise zum Agora-Konzern gehört, der wiederum die bekannte Zeitung Gazeta Wyborcza herausgibt.
Und dieser Sender ist der PiS-Regierung ein Dorn im Auge. Wie äußert sich das?
Also man muss ganz klar sagen, dass der Sender PiS oder regierungskritisch berichtet, mit der Folge, dass zum Beispiel PiS-Politiker, Ministerinnen und Minister sehr selten, fast nie im Prinzip im Interview vorkommen, weil sie Intervieweinladungen nicht annehmen. Und das führt zu einem gewissen medialen Lagerdenken, vertieft die Polarisierung, die in den Medien seit Jahren vorhanden ist, die immer tiefer wird und die auch im Übrigen von der Regierung angefacht wurde, indem sie die öffentlichen Medien auf Linie gebracht hat. Aber es gibt auch eben ganz handfeste Probleme dieses Senders, TOK FM, denn vor kurzem, Sie haben es gesagt, wurde er mit einer Geldstrafe belegt. An der Spitze des Landesrundfunkrates steht übrigens ein PiS-naher Funktionär und es gibt noch das vielleicht größere Problem, dass der Sender auf die Verlängerung seiner Lizenz wartet, die Anfang November ausläuft.
Sie haben es angesprochen, reden wir über den aktuellen Fall. Ein Buch für den Geschichtsunterricht an polnischen Schulen ist Stein des Anstoßes. Worum geht es da?
Ja, genau. Also das geht darum, dass dieses konservativ, als sehr kontrovers betiteltes Geschichtsbuch im vergangenen Sommer, kurz bevor es dann eben in den Unterricht im Unterricht behandelt werden sollte, diskutiert wurde in einem Interview in einer Frühsendung und der Moderator sagte da, ich zitiere das mal wörtlich, dieses Buch liest sich in Teilen, entschuldigen Sie bitte diesen Ausdruck, wie ein Handbuch für die Hitlerjugend. So, und da könnte man sagen, das ist eine unglückliche Formulierung. Der Sender hat das so erklärt und verteidigt, dass man letztlich nur die Sprache in diesem Buch gespiegelt hat und darüber dann diskutiert hat, über eben ja Hasssprache, wenn man so will, über extreme Sprache. Und diese Geldstrafe, die dafür jetzt auferlegt wurde, die wird damit begründet, dass man zum Beispiel die Würde der Opfer des Zweiten Weltkrieges verletzt habe. Aber es gibt eine Menge ja Auffälligkeiten, zum Beispiel, dass man eben über viele Monate, ja fast ein Jahr gewartet hat, bis diese Strafe wegen dieses Interviews verhängt wurde. Es heißt auch, dass die Vorwürfe des Rundfunkrates mehrfach umformuliert wurden und nicht wenige sagen, beziehungsweise im Sender ist man sich sicher, das könnte als Vorwand benutzt werden, um dann die Lizenz am Ende nicht zu verlängern.
Gibt es denn auch Kritik an eben dieser politischen Reaktion?
Die gibt es. Also die großen polnischen Medien, auch das International Press Institute, die solidarisieren sich eindeutig mit TOK FM. Die politische Opposition in Polen, die stellt sich fast einhellig auf die Seite des Senders TOK FM. Das ist anders bei der PiS-Regierung. Da gibt es weitgehend Schweigen, was die großen Entscheidungsträger angeht. Auch einzelne Stimmen zumindest wurden vernommen aus dem PiS-Lager, die sagen, der Sender sollte seine Lizenz normal verlängert bekommen, weil das sei ja im Sinne der Medienvielfalt in Polen. Und dazu kann man vielleicht sagen, dass es ein großer Schlag für die Medienvielfalt in Polen wäre, würde die Lizenz nicht erteilt werden, die neue Lizenz. Kommentatoren sagen, dass auch die Parlamentswahlen jetzt in Polen da entscheidend sein könnten. Das heißt, wenn PiS im Herbst gewinnt, könnte es tatsächlich sein, dass der Sender die Lizenz verliert. Wenn die Opposition gewinnt, dann könnten die aufatmen. Das werden wir abwarten müssen.
Dem Radiosender TOK FM wurde eine hohe Geldstrafe aufgebrummt. Über die Hintergründe habe ich mit unserem Polen-Korrespondenten Peter Sawicki gesprochen. Dankeschön.
Medias Res. Die Meinung von Matthias Dell.
Von der Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben Sie bestimmt schon mal was gehört. Über Massagesitze beim RBB, die hohen Löhne und Ruhegelder, die man außer Tarif bei den Öffentlich-Rechtlichen verdienen kann. Oder von Aufsichtsgremien, die das mit der Aufsicht nicht so ernst nehmen. Aber kennen Sie die AGRA? Nein, natürlich nicht. Und wenn Sie Agra hören, dann denken Sie vermutlich an irgendwas mit Landwirtschaft. Die Agra ist die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redaktionsausschüsse. Das sind Vertretungen der Leute, die in den Sendern ihre Arbeit zum Tarifvertrag machen. Sowas wie ein Betriebsrat, der Maschinenraum. Die Leute, die Sie kennen und für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk halten, weil Sie Beiträge, Moderationen und Programme von diesen Leuten hören und sehen. Gegründet wurde die Agra vor langer Zeit von Ulrich Wickert. Den Namen haben Sie immerhin schon mal gehört. Die Agra trifft sich zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst. Das Frühjahrstreffen war gerade. Ich bin fürs Deutschlandradio dabei gewesen. Da berichten dann die anwesenden Redaktionsvertretungen, was bei ihnen so los ist. Die Leute vom NDR konnten von Erfolgen berichten. Der Intendant fragt jetzt, ob er mit ihnen sprechen kann, nicht umgekehrt. Das Budget des Redaktionsausschusses wurde erhöht und vor allem, es wurde eine absurde Arbeitszeitbegrenzungsregel für freie Mitarbeitende abgeschafft. Über Jahre wurde die Abschaffung dieser Regel gefordert und es tat sich nichts. Dann wurde ein Zwischenbericht über das schlechte Klima beim NDR an die Öffentlichkeit durchgestochen und plötzlich bewegte sich was. Das ist ziemlich deprimierend, aber die Realität. Die Redaktionsausschüsse in den Sendern können sich den Mund fusselig reden, aber ernst genommen wird Kritik in der Regel erst, wenn die Presse sie veröffentlicht. Dabei könnte man ja auf die kühne Idee kommen, dass das Binnenklima in Anstalten, die mit öffentlichem Geld bezahlt werden, ein anderes ist. Wegen Demokratie und so. Ist es aber nicht. Es ist noch nicht mal so, dass es in allen öffentlich-rechtlichen Häusern diese Redaktionsvertretungen gibt. Geschweige denn, dass alle die gleichen Rechte hätten. Oder dass man überhaupt von wirksamen Rechten sprechen könnte. Wenn beim Agra-Treffen die Kollegin vom Bayerischen Rundfunk erzählt, dann klingt das immer so, als lebten wir noch im Feudalismus. Denn beim BR gibt es keine Redaktionsvertretung, aber irgendwelche Gespräche mit den Hierarchen. So heißen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Chefs. Und bei jedem neuen Agra-Treffen sind alle anderen total gespannt, wie es denn nun weitergeht mit dieser verrückten Idee, am Fürstenhof in Bayern einen Betriebsrat gründen zu wollen. Bei den Agra-Treffen kommen immer auch Hierarchen vorbei. Die sagen dann, wie sehr sie sich darüber freuen, aber in Wirklichkeit sagen sie natürlich nichts. Sie erzählen witzige Geschichten darüber, wie schwer es ist mit der Reform der Öffentlich-Rechtlichen nach der großen Krise. Weil immer, wenn man etwas ändern will als tatkräftiger Hierarch, dann melden sich lauter Bedenkenträger, die erklären, was alles nicht geändert werden darf. Wegen Statut oder weil es immer so war und überhaupt. Besonders witzig ist, wenn die Agra-Entsandten daraufhin zum Hierarch sagen, dass sie gern mitreden und mitbestimmen wollen, weil doch die Krise der Öffentlich-Rechtlichen mit dem schlechten Binnenklima zu tun hat, mit fehlender Kontrolle und nicht vorhandener Demokratie, dann antworten die eben noch so tatkräftigen Hierarchen, dass das leider nicht geht. Wegen Statut oder weil es immer so war, oder suchen sie sich was aus. Das nächste Agra-Treffen findet Ende September statt. Die Kollegin vom Bayerischen Rundfunk wird dann nicht mehr dabei sein. Sie geht in Rente, ohne dass sie erreicht hat, wofür sie die letzten Jahre gekämpft hat. Ein Umstand, der keine Nachricht wert ist, der aber zeigt, worum es in den Debatten um die Reform der Öffentlich-Rechtlichen eigentlich gehen sollte. Um solche skandalösen Zustände.
Der neue Roman des österreichischen Autors David Schalko, gleich im Büchermarkt in der Rezension. Ein Medias Res Spezial zum Thema Deutschlands Medien und die Demokratie dann morgen ab 15:35. Diese beiden Empfehlungen am Ende dieser Sendung. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.